Ja, herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast. Lutka ist wieder hier, vielen Dank. Und
Sehr gerne.
heute geht es um die Tumorstadien. Das ist, was Patienten immer wieder fragen. Ich verstehe das System nicht und damit da ein bisschen Klarheit reinkommt, werden wir da heute drüber reden. Aber wir haben auch ein aktuelles Thema.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite draußen an den Endgeräten, wie wir sehen, wieder hier aus dem schönen verregneten Münden in Düsseldorf, ein Podcast und Jörn opfert sich wieder auf, meine Fragen zu beantworten
Ja,
und
ist mir wie immer eine Freude, weil macht ja auch immer Spaß.
so, aber heute haben wir wieder, beginnen wir wieder mit einer Neuigkeit aus dem Blätterwald, und zwar eine Salvage-Vokaltherapie. Das ist jetzt ein Artikel, den du mal gefunden hast und wo
Genau.
ich dich jetzt natürlich frage,
Was ist denn das
was ist
eigentlich?
das?
Ja, also letztlich ist es aus dem Deutschen Ärzteblatt ganz aktuell. Ja, ich glaube, ich habe es heute Morgen gesehen. Es ist eine Zusammenstellung. Was kann man eigentlich machen, wenn eine Bestrahlung nicht funktioniert hat? Ja.
Das heißt also, wir reden auch über das Fremdwort, habe ich da dort gelesen, Rezidiv. Was ist?
Genau, Rezidiv ist das Wiederauftreten von Tumor innerhalb der Prostata oder auch woanders, aber wir reden jetzt hier von Prostatakrebs. Und was kann ich da eigentlich machen? Und dann unter dem Ziel der Heilung, ja, also das, den Tumor
Das heißt,
vollständig zu beseitigen.
es gab mal einen Tumor, der wurde
Der
behandelt,
wurde bestrahlt,
der
hat
wurde
nicht funktioniert,
wieder
dann ist
aufgetreten.
wieder aufgetreten, kann man am PSA messen. Und dann ist es gesichert durch Probenentnahme. Und was macht man dann? So, und dann kann man es entweder operieren, das nennt sich dann Salvage-Rettung, Prostata-Entfernung, Salvage-Prostatektomie oder eine Salvage-Fokaltherapie, dass man diesen Bereich halt zum Beispiel durch HIFU, was wir ja
Wollte
auch
ich gerade
hier
sagen,
haben.
Fokaltherapie, da fällt mir doch was ein, das haben wir
Das
hier.
haben wir hier. Den Link tun wir auch noch mal drunter, wo wir
Ja.
darüber schon mal gesprochen haben. Aber man kann das eben auch in solchen speziellen Situationen nutzen. Und was ausgewertet worden ist, das ist jetzt kein Originalartikel aus dem Deutschen Ärzteblatt, sondern es ist woanders erschienen im JAMA Oncology, ein relativ hochwertiges Journal. Sind Daten aus England ausgewertet. Die haben in dem NHS haben sie eine relativ gute Datenerfassung, deswegen weiß man da relativ viel drüber. Und die haben verglichen, Vergleich Operation versus dieser fokalen Therapie. Ergebnis ist, dass die Überlebenszahlen fast gleich sind, etwas besser für die Operation, aber dass es weniger Komplikationen
Ah,
gibt.
okay.
Und von daher ist das für manchen Patienten sicherlich eine ganz attraktive Alternative.
Okay. Also auch meine Damen und Herren, ich darf Sie wieder gerne einladen, wenn Sie sowas haben, wenn Sie sowas hören und eine Zweitmeinung brauchen. Ich habe hier zufällig eine Koryphäe neben mir stehen. Das kann ich Ihnen nur dringendst empfehlen. Kommen wir dann aber heute zu dem Thema. Prostatakrebs, und das ist jetzt auch mal wieder so eine Sache, die mich natürlich sehr interessiert. Prostatakrebs, Tumorstadien. Der ist ja nicht gleich in voller Größe da. Oder wie ist das? Also, wie kann man das
Ja,
einteilen?
also genau, es geht letztlich darum, dass man versucht, durch eine Klassifikation des Tumors herauszufinden, wie kann ich den Patienten eigentlich beraten und wie kann ich auch Tumorsituationen vergleichbar machen, damit
Okay.
ich dann entsprechende Behandlungsstrategien auch entwickeln kann. Ja, und das
Okay.
heißt, was wird da eingeteilt? Da gibt es ein System, ja, das dafür verwendet wird, nennt sich TNM-System. Und das sehen wir hier auf der Folie 3. Einmal wird geguckt, wie ist der Tumor örtlich, also dort, wo er entstanden ist. Ja. Das nennt sich dann T wie Tumor. Ja.
Tumor, okay.
Dann kommt das zweite hier auf der Folie 4. Was ist mit den regionären Lymphknoten, also die Lymphknoten, die für die Prostata, in diesem Falle die Prostata, verantwortlich sind, nennt sich dann N. Ne?
In diesem Kontext darf ich auch auf unseren Podcast hinweisen. Wir haben da extra einen Podcast zu den Lymphknoten gemacht. Sehr, sehr interessant. War mir
Ja.
damals auch nicht bekannt, dass die da so mit reinspielen. Bitte schauen Sie sich das an, gucken Sie sich das an, aber ich will dich jetzt nicht länger.
Tun wir auch nochmal verlinken. Also Lymphknoten, das nennt sich dann N wie Nodulus, lateinisch oder Nodes im Englisch. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist dann hier auf der Folie 5. Gibt es irgendwo anders Absiedlungen? Das ist dann M, M wie
Also mit
Metastasen.
Metastasen nennt man Absiedlung.
Das sind Absiedlungen, Tochtergeschwülste, warum das in Deutsch Tochtergeschwülste heißt, weiß ich auch nicht so Söhnegeschwülste, könnte es ja auch heißen.
Ja.
Ja, gut, eine andere Frage. Aber da geht es um die Metastasen. Also ist im Knochen zum Beispiel was, was bei dem Prostatakrebs so die häufigste Stelle ist. Ja.
Ah, okay.
Und dann gibt es noch, wie aggressiv ist der Tumor? Sehen wir hier auf der Folie 6. Und das ist dann ein G, ein Grading. Das macht man zumindest bei den normalen, bei anderen Krebserkrankungen, sagt man dann G1 bis G3, manchmal auch G4. Je höher, desto aggressiver ist der Tumor, sehen wir hier auf Folie 7. Das ist bei anderen Tumoren so, aber nicht beim Prostatakrebs, sondern da gibt es ein anderes System. Warum? Weil es häufig beim Prostatakrebs unterschiedliche Zelltypen innerhalb des Tumors gibt und das hat einen prognostischen Wert. Also,
Unterschiedliche Zelltypen,
genau,
okay.
also nicht nur einer, sondern es sind verschiedene. Und grundsätzlich sagt, und ein Herr Gleason hat dieses System entwickelt, ja, und das geht von 3 bis 5. 1 und 2 gibt es nicht, macht vielleicht keinen Sinn, aber ist historisch so. Und da wird genommen der häufigste und der ungünstigste, ne? The most and the worst. Ja?
Okay.
Und dann gibt es da so eine Zahlenkombination, 3 plus 4, 4 plus 3, 4 plus 5. Wenn es nur einen Zelltyp gibt, was es auch gibt, dann steht da, wird das gedoppelt, 3 plus 3, dass man das
Okay.
dann vergleichen kann. Ja?
Okay.
Das ist so die Einteilung beim Prostatakrebs mit der Graduierung Aggressivitätsgrad.
Kannst
Ja?
du das mal an einem Bild oder sowas haben? Haben wir da irgendwas?
Bilder haben wir gleich. Ne? Hier haben, sehen wir das nochmal. Das kann man dann auch noch gruppieren, um das einfacher zu machen. Je nachdem, was für ein Gleason-Grade das ist, kann man das in eine Gruppierung überführen, was dann häufig auch in
Okay.
Tumorformeln noch zusätzlich aufgeführt ist. Je höher diese Gruppierung, je höher der Gleason, desto aggressiver, desto ungünstiger ist der Tumor. Ja? Und dann, um das Ganze noch zu vervollständigen, gibt es klinische Diagnosen. Also was habe ich, was erfahre ich durch verschiedene Techniken der Untersuchung?
Das ist jetzt hier auf unserer Folie 9.
Das ist auf der Folie 9 hier zu sehen, genau. Und das wird dann mit C
Klinische
bezogen, ne?
Diagnose.
C, das steht dann vor C, vor dem Tumorstadium steht dann CT, ja? Oder es ist eine postoperative Diagnose, dann steht das mit einem P. Ja? Klinische Diagnose ist das, was ich durch Tasten, durch Anschauen, durch Bildgebung, Ultraschall, CT, MRT und so weiter erfahren kann. Und P ist halt der Pathologe, der das untersucht. Das
Der
heißt
braucht
aber
auch.
nicht pathologisch, sondern das heißt wirklich postoperativ, weil zum Beispiel beim Prostatakrebs, wenn man Proben entnimmt, dann ist das eine klinische Diagnose. Das ist dann nicht eine postoperative, sondern eine klinische Diagnose. Man hat Proben entnommen und dann ist es ein T1C, ne? Und nicht ein P. Gibt es da nicht. Sondern erst, wenn die Prostata ganz raus ist, dann habe ich ein P. Ne? Das ist postoperativ. Ja.
Okay.
Und das sehen wir.
Ein Bild. Das ist doch mal.
Ja.
Da kann ich mir das einfach und vielleicht die Zuschauer auch einfach mal besser
Ja, genau, also
vorstellen.
das sehen wir hier nochmal auf dieser Folie 11 ist es, die Lymphabflusswege für die Lymphknoten dann. Ne? Das wären jetzt die typischen Lymphknoten und wenn dann hier Tumor gefunden ist, wenn man sie operativ entfernt hat, der Pathologe findet da Tumor drin, dann wäre das ein PN1, ne? Postoperativ, N für Lymphknoten und 1 Tumor in den regionären Lymphknoten.
Aha.
Und da sehen wir aber gleich auch noch andere Bilder zu. Ja? Und wenn man dann hier mal so Beispiele für so Tumorformen sieht, was man dann auch in medizinischen Berichten findet, sehen wir auf der Folie 10. Dann steht da zum Beispiel CT2A heißt klinischer Befund.
Also voll.
2A heißt, ich kann was tasten, weniger als die Hälfte von einem Lappen. NX heißt, ich weiß nichts über die Lymphknoten. MX heißt, ich weiß nichts über Fernmetastasen. Und dann noch der Gleason-Score 3 plus 4. Das ist jetzt so ein Beispiel.
Aha,
Und
okay.
T1C würde heißen, ich kann nichts fühlen. Ich habe aber ein Prostata mittels der Biopsie, der Nadelbiopsie festgestellt, dann heißt es T1C. Ja. Und jetzt haben wir mal ein paar Bilder dazu. Einmal zum Lokalen hier, Folie 12. Da sieht man hier auf der linken Seite ein Bild von der Prostata. Das Weiße oben an dem Bildrand ist noch Reste der Blase.
Also diese zwei kleinen Höcker, die
Ja,
oben drauf
genau, da ist noch ein
sind.
bisschen Flüssigkeit in der Blase, aber da geht es dann schon in die Prostata rein. Und das Dunkle hier auf der
Link
linken Seite der
praktisch.
Prostata, das ist auffällig. Ja. So, und hier sieht man auch so ein bisschen, dass das an dem unteren Teil des Bildes so ein bisschen so einen kleinen Höcker hat. Da könnte man sagen, naja, es könnte sein, dass der Tumor vielleicht schon beginnend über die Prostata hinausgeht, weiß man nicht genau. So, und auf der
Rechten Seite des Bildes.
rechten Seite des Bildes ist ein anderer Patient. Hier sieht man, das ist auch ein anderer Schnitt durch den Körper, nicht dieser Querschnitt wie auf der linken Seite, sondern ein Schnitt in dieser Richtung durch den Körper. Da sieht man hier die Blase. Da ist ein Katheter in der Blase, weil der Patient nicht mehr Wasser lassen konnte. Der Tumor hat den Weg verlegt. Ja. Und das ist ein sehr ausgedehnter Befund. Der wächst hier in die Blase hinein. Und das ist ein sehr fortgeschrittenes Tumorstadium. Das wäre dann ein CT4, also das heißt, der ist dann schon in die Blase, in Umgebungsstrukturen hineingewachsen, sehr fortgeschrittene Tumorsituation. Ja. Nochmal hier mit dem Mikroultraschall, Vergleich.
Darf ich dich mal fragen, so als Koryphäe, würde dich so ein Bild, würde dich das noch erschrecken, oder ist das wirklich so, dass du sagst, mit sowas kann ich wunderbar arbeiten?
Du meinst jetzt bezogen auf einen operativen
Ja,
Eingriff?
ja, ja.
Ja, also wenn, dann
Nur mal so außerhalb
gehen wir
des.
nochmal zurück auf dieses Bild, die Folie 12.
Ja.
Ja, das hier ist natürlich eine
Die
Situation, wo
rechte,
man
ja.
dem, genau rechts, wo man dem Patienten sagen muss, durch eine operative Therapie ist eine Heilung mit großer Wahrscheinlichkeit nicht möglich,
Schon
weil
nicht
dann
mehr.
müsste ich die Blase oder große Teile der Blase mit entfernen. Das wäre ein typischer Patient, wo man eine medikamentöse Vorbehandlung macht, um den Tumor zu verkleinern. Das geht in den meisten Fällen auch gut. Dazu werden wir auch noch mal sicher eine Podcast-Folge machen, wann das sinnvoll ist und was das für Auswirkungen hat. Und das haben wir bei den Patienten auch gemacht. Und später haben wir ihn dann auch operiert. Aber ihn so jetzt zu operieren, hätte man eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass man Tumorzellen zurücklässt. Und das ist ja nicht das, was wir wollen. Ja.
Also.
Schauen wir hier auf die Folie 13, da haben wir nochmal ein MRT und ein Mikroultraschall im Vergleich vom gleichen Patienten. Ja, so sind wir wieder bei der Prostata, das ist dieses rundliche Organ hier in der Mitte auf der linken Seite. Und dort sieht man auf der rechten Seite diesmal dieses Dunkle, das ist wieder auffällig und das kann man im Mikroultraschall, und das haben wir ja auch hier eben sehr gut auch sehen. Da sieht man auch, dass hier die Kapsel ein bisschen vorgewölbt ist. Und sieht man eigentlich auf dem Mikroultraschall genauso gut wie im MRT, sodass das ein sehr hilfreiches Verfahren ist,
Ja, das ist
was wir ja
unser
auch hier
auf
haben.
Exit View,
Genau, auf
genau.
Folie 14. Und auch diese, da haben wir auch schon ein Video zugemacht, ein Podcast, das verlinken wir auch nochmal.
Ja, sehr schön.
Ja, hier haben wir nochmal so eine grafische Darstellung. Wie sieht denn das lokal eigentlich aus? Ne?
Auf Folie 15,
Folie
genau.
15, na, T2, T3 geht dann schon über die Prostata hinaus und T4 haben wir eben auf den Bildern gesehen, wächst dann in andere Organe hinein. Ja. Und wenn man jetzt in die Ferne guckt, also was ist mit Lymphknoten, was ist mit Metastasen, Knochensystem, haben wir hier auch zwei Bilder auf der Folie 16. Und das sind zwei verschiedene Patienten. Hier ist ein Patient, der hat
Die
hier
obere Bild,
das
ja.
obere Bild, was da leuchtet, was das hier ist die Wirbelsäule, dieses Weißliche da.
Genau.
Und davor sind Gefäße, dieses etwas dunklere, und da leuchtet sowas orange. Ja, das ist ein Lymphknoten auf Höhe der großen Gefäße und am Ende der großen Gefäße der Aorta und der Vena cava, der unteren Hohlvene. Es leuchtet da, das ist ein tumorpositiver Lymphknoten und das hier ist dann beim gleichen Patienten weiter unten in der Leiste. Ja, eher ungewöhnlich, aber gibt es auch. Und auf der rechten Seite haben wir auch nochmal Bilder, diesmal wieder eine andere Schnittebene. Das kann man, glaube ich, auch als Laie ganz gut erkennen. Das ist wieder in dieser Richtung durch den Körper. Hier sieht man diese Wirbelsäule in der Mitte. Hier ist die Leber, dieses Leuchtende auf der
Oben.
linken Bildseite und darunter etwas heller noch die Nieren, das alles normal. Aber was man hier sieht in der Wirbelsäule, ziemlich weit am
Oben.
oberen Teil des Bildes, leuchtet sehr deutlich. Das
Wieder
ist
ein heller Punkt.
wie ein heller Punkt, das ist eine Knochenmetastase. Und da sind noch weitere, die sind etwas nicht ganz so leuchtend, aber wenn man so darunter guckt, sieht man
Die
sowohl.
Wirbelsäule runterguckt, sieht man da
Genau,
noch
sieht man, dass
einige.
einige Stellen und auch hier im Becken, auf dem rechten Becken, was die linke Bildseite ist, also das sind dann osseäre Metastasen, also Knochenmetastasen und das Lymphknotenmetastasen.
Okay.
Ja.
Okay.
Genau, und wie
Wenn ich
steht es dann in einem Bericht? Da habe ich es mal raus von einem unserer Patienten, so ein bisschen zum Verständnis rausgeholt aus den Berichten. Patient kommt zu uns. Wird hier biopsiert, man kann was tasten, dann steht da CT2A, man kann was tasten. Wir wissen nichts über die Lymphknoten, MX, NX, MX, wir wissen aber das Gleason, weil wir eine Biopsie gemacht haben, 3 plus 4 gleich 7, Erstdiagnose, ED, Erstdiagnose, also hier im Juli des letzten Jahres festgestellt. Dann gibt es eine Ausbreitungsdiagnostik, PSA war über 10, also ein Grund dafür. Und dann, nachdem so ein PSMA-PET gemacht worden ist, bleibt es bei dem klinischen Tumorstadium, ändert sich nichts. Aber wir wissen dann CN0, also es leuchtet nichts, weder in den Lymphknoten noch in den Knochen. CM0, 3 plus 4 bleibt auch erstmal gleich, weil wir ja nur diese Bildgebung gemacht haben. Und dann wird er einige Wochen später operiert. Und dann haben wir ein neues Tumorstadium, da steht dann ein P
P,
vor, weil der
post-hoc.
Pathologe das inzwischen untersuchen konnte und der findet auf beiden Seiten Tumor, dann ist es ein 2C. Ist das jetzt schlechter als dieses 2A? Nein, ist es nicht. Das ist nur einfach, weil der Pathologe es untersuchen konnte.
Okay,
Ja?
okay.
Aber er hat auch ein PN0, weil die Lymphknoten sind tumornegativ und dann steht dahinter noch 0. Schrägstrich 17, das heißt, es sind keine tumorpositiven Lymphknoten, 0 von 17 gefunden. Also PN0, 0 von 17 Lymphknoten. Das CM0 kann sich nicht ändern, weil der Pathologe kann nicht die
Okay.
ganzen Knochen untersuchen, der kriegt davon auch nichts.
Ja.
Dann steht da noch eine weitere Information, heißt dann R0, das heißt, die Ränder von dem entnommenen Gewebe war ohne Tumor. Der Gleason-Score hat sich aber geändert. Es ist ein 4 plus 3. Das heißt,
Okay.
der Pathologe konnte, als er die Prostata als Ganzes untersuchen konnte, ein anderes Gleason-Muster feststellen. Und das wird dann auch noch angegeben, wie häufig ist das häufigste und das zweithäufigste. Dann muss man natürlich da nicht noch 40% hinschreiben, weil 60 und 40 gibt 100. Das ist erstmal klar. Und Erstdiagnose 7, 25 bleibt gleich.
Jetzt,
Ne?
für mich als Laie stellt sich natürlich jetzt wieder die Masterfrage:
Ja.
Wofür hilft
Wofür hilft das?
diese
Genau.
Stadieneinteilung? Was sagt dir das? Weil, meine
Genau.
Damen und Herren, Sie
Ja.
merken ja, ich kann Jörn fragen, was ich will. Man bringt ihn nun überhaupt nicht aus der Ruhe. Also so viel Erfahrung, die hier neben mir steht.
Wofür ist
Wofür
das gut?
hilft das?
Genau. Und das haben wir hier auf der Folie 18. Das ist im Grunde, das ist jetzt aus den aktuellen Leitlinien, deutschen Leitlinien, S3-Leitlinie, ist eine Risikoeinschätzung. Da gibt es verschiedene Risikoeinteilungen, die sind aber alle im Grunde ähnlich, also haben eine gleiche Vorgehensweise. Es gibt ein Niedrigrisiko, ein mittleres Risiko und ein Hochrisiko. Und Niedrigrisikopatienten werden anders behandelt, die kann man aktiv überwachen als mittleres Risiko- oder Hochrisikopatienten, wo man eher dann auch schnell eine Ausbreitungsdiagnostik machen soll und dann auch eine Therapie unter heilender Zielsetzung. Ja? Also im Grunde geht es um eine Risikoeinschätzung der Tumorsituation.
Okay,
Ja?
okay.
Und ich glaube, dann kommen wir zur Zusammenfassung. Das ist dann die Folie 19.
Kurz und knapp zusammen.
Kurz und
Uns
knapp.
läuft die Zeit mal wieder weg. Es ist so interessant, dir zuzuhören, aber die Zeit
Ja.
rennt.
Also letztlich wird mit Prostatakrebs wie andere Tumorarten auch nach örtlichen, wie sieht es vor Ort aus, regionalen Lymphknoten und entfernten, der entfernten
Distal
Situation dargestellt,
und Dist.
distal entfernt, ja.
Okay.
Also TNM-System, dann noch ein Aggressivitäts, wie aggressiv ist der Tumor, weil das mit dem Risiko auch was viel zu tun hat. Daraus ergibt sich eine Risikoeinschätzung und das hilft bei der Therapieberatung, Entscheidung, wie geht man vor und auch der Therapieplanung. Ja, habe ich einen positiven Lymphknoten, ist natürlich was anderes von meiner Planung her, dann möchte ich gerne wissen, wo der ist, damit ich den dann auch bei der Operation entsprechend erreichen kann. Und deswegen ist das für die Therapieplanung dann wichtig. Ja.
Sehr, sehr interessant, meine Damen und Herren. Die Zeit rennt. Leider müssen wir an dieser Stelle schon wieder abbrechen. Leider, weil ich sag mal, das Thema ist so, so interessant und man könnte, da fallen mir noch so viele Fragen ein. Aber wir haben ja noch ein paar Podcaste. Damit schließe ich für heute.
Ja, wenn es gefallen hat, wie
Wenn's
immer, liken,
weiterleiten
kommentieren. Abonnieren, ja.
und von daher. Wünsche ich Ihnen jetzt noch was immer Sie tun, einen schönen Resttag und schließe natürlich wie immer gerne mit meinen dringenden Empfehlungen. Machen Sie Vorsorge, schieben Sie es nicht auf die lange Bank, also nicht erst, wenn die Frau Sie losschickt, sondern gehen Sie zum Urologen, wenn Ihnen unser Podcast gefällt. Gerne zu Herrn Dr. Jörn Witt hier bei Urokompetenz in der Klinik Belle Etage in Düsseldorf. Und dann bleibt mir nur noch Ihnen zu sagen, herzlichen Dank für Ihr Interesse. Herzlichen Dank, Jörn.
Ja, vielen Dank, Ludger.
Sie haben heute gemerkt, ich kann Ihnen zwischendurch fragen, was ich will. Der Mann weiß einfach, es ist ein wandelndes Lexikon. Ist halt so. Von daher vielen Dank für Ihr Interesse. Jörn, vielen Dank, dass ich dich wieder nerven durfte.
Ja, vielen Dank, dass du die Fragen
Und
gestellt hast und
wir sagen Tschüss,
wir
auf
sehen uns
Wiedersehen.
beim nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Okay,
Tschüss.
tschüss.